Jetzt hat Harry das schon angekündigt, um was es geht heute. Er sagt, er sprach von 4 Meilensteinen. Es gibt nichts, was man nicht noch verbessern könnte. Ich habe den Titel noch ein bisschen verbessert. Er heißt jetzt 4 Schlüsselstellen im Leben von Jesus. Bis gestern Abend hieß es noch Meilensteine. Ich habe gedacht, Schlüsselstellen passt noch besser. Im Übrigen ist diese erste Folie eigentlich nur für die Gäste hier bestimmt, also für die vom Helvetiaplatz, denn die, die hier im Gottesdienst sind, die im Gottesdienst gehen, die kriegen ja nur die allererste Predigt mit, nur die eine Schlüsselstelle, nicht die 4. Ich habe beschlossen, wieder eine neue Reihe anzufangen. Meine alte Reihe ist gerade zu Ende gegangen und will mal ein paar Ereignisse im Leben von Jesus untersuchen, die schwierig sind, eben Schlüsselstellen sind. Meilensteine, das, was ich erst gewählt hatte, das sind wichtige Einschnitte oder Wendepunkte in der Entwicklung eines Menschen. Aber Schlüsselstellen trifft die Sache noch besser, denn es geht hier um Stellen, die ganz besonders beschwerlich sind, schwierig zu begehen. Und man kennt das vor allem aus dem Bergsteigen. Das Bild hier, das zeigt nicht etwa einen Abstieg, sondern einen Anstieg, auch wenn das so aussieht, als würde der Kerl gleich zu Boden fallen. Aber das ist eben genau deshalb eine Schlüsselstelle. Und 4 solche Schlüsselstellen möchten wir dann im Lauf der Reihe miteinander ansehen. Es sind eigentlich Ereignisse von Jesus, über die ich selber, wenn ich mir überlegt habe, ich glaube, noch nie eine Predigt gehört habe. Das erste ist die Taufe von Jesus. Das zweite wird dann die Versuchung durch den Teufel sein. Das dritte die Verklärung auf diesem Berg. Und das vierte die Fußwaschung. Heute starten wir mit der Taufe. Müsste das eigentlich hier auslösen? Der hier, okay. Ja, die Taufe von Jesus, Vorbereitung für den ersten Auftritt. Das finden wir in allen 4 Evangelien. Ich lese jetzt einmal den Text nach Matthäus vor. Matthäus 3 von Vers 13 an. Man müsste vielleicht einen Vers weiter vorne lesen, damit man den Anschluss kriegt. In Vers 5 heißt es, die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordangegend gingen in die Wüste zu Johannes, Johannes der Täufer. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Und jetzt kommt unser Abschnitt. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Jesus lässt sich taufen. Warum eigentlich nicht? Auf den ersten Blick scheint das ganz normal. Wir als seine Nachfolger lassen uns schließlich auch taufen. Aber auf den zweiten Blick, wenn man sich's genauer überlegt, dann sieht das Ganze doch ziemlich überraschend aus. Warum lässt sich denn ein Christ taufen? Wenn Sie getauft sind, warum haben Sie sich taufen lassen? Ich könnte genauer fragen, wann lässt sich denn ein Christ taufen? Klar, sobald er Christ geworden ist, wenn er Jesus kennengelernt hat, ihm sein Leben anvertraut hat und es unter seine Führung gestellt hat. Das ist der richtige Zeitpunkt für die Taufe. Eigentlich direkt nach der Umkehr. Und diese Umkehr, die wird nochmal symbolisch dargestellt durch die Taufe, diese Lebenswende, dieser Richtungswechsel um 180 Grad. Man steigt ins Wasser, man taucht unter, mit anderen Worten, man ertrinkt. Man stirbt. Das bisherige Leben ist beendet. Dieses Leben in Eigenregie oder dieses fremdgesteuerte Leben, dieses Leben unter der Herrschaft zerstörerischer Mächte. Und dann taucht man wieder auf. Jemand holt einen wieder heraus aus dem Wasser. Mit anderen Worten, man bekommt das Leben noch einmal zurück. Man bekommt neues Leben geschenkt. Ein Leben ohne diesen Ballast von Sünde und Schuld, der wurde im Wasser abgewaschen. Ein Leben unter der Anleitung von Jesus. Ein Leben, das nicht mehr im Tod endet, sondern im Leben bei Gott. Diese radikale Umkehr, die wird bei der Taufe sozusagen nochmal nacherlebt. Und sie wird vor den Zuschauern bezeugt. Das habe ich für Jesus getan, das mache ich mit Jesus durch. Und ab jetzt möchte ich mit Jesus leben. Ja, und wie war denn das bei Jesus selber? Musste sich denn Jesus auch bekehren? Brauchte Jesus denn Vergebung seiner Schuld? Bei der Johannestaufe ging es ausdrücklich um Buße und Umkehr und Vergebung. Brauchte Jesus denn das? Der hat doch nie eine einzige Sünde begangen. Musste Jesus denn von einem Leben ohne Gott Abschied nehmen und ein Leben mit Gott beginnen? Jesus war doch vom ersten Moment im Mutterleib an Sohn Gottes. Er lebte vom ersten bis zum letzten Atemzug in unmittelbarer Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel. Warum um alles in der Welt ließ Jesus sich dann taufen? Was sollte denn die Taufe bei ihm bewirken? Was sollte sie bei ihm symbolisieren? Was wollte Jesus damit bezeugen? Dem wollen wir jetzt ein bisschen genauer nachgehen. Zunächst mal ist eines klar, Jesus kam freiwillig zu seiner Taufe. Niemand hat ihn dazu überredet, niemand hat sie ihm aufgezwungen. Haben Sie das jetzt gemacht oder ich? Okay. Matthäus sagt ausdrücklich, auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Sehen Sie, Jesus geriet nicht zufällig in eine Menschenmenge am Jordan, die da von Johannes getauft werden wollte. Und dann sah er sich sozusagen unter Zugzwang, unter all diesen Leuten, die fromm werden wollten, dass er sich jetzt auch fromm betrug und es ihnen gleich tat. Nein, Jesus ist extra aus Galiläa, das heißt genauer aus Nazareth, seiner Heimatstadt im Norden Israels, aufgebrochen und war nach Bethanien am südlichen Jordan gewandert. Von Galiläa nach Judäa. Und zwar nur deshalb, weil Johannes dort im Süden tätig war und weil Jesus sich unbedingt von ihm taufen lassen wollte. Luftlinie sind das etwa 100 Kilometer. Da muss man mehrmals übernachten unterwegs. Sie sehen, Jesus ging seine Taufe zielstrebig an. Das war kein Zufall, dass er dort auftauchte. Er scheute keine Mühe. So wichtig war ihm das. Wissen Sie, wie alt Jesus damals war? Ungefähr 30 Jahre. Das steht in Lukas 3, Vers 23. Und wissen Sie, was er in diesen 30 Jahren vor seiner Taufe getan hat? Sie wissen es nicht? Ich weiß es auch nicht. Die Bibel erzählt nichts darüber. Mit 12 durfte Jesus einmal in den Tempel in Jerusalem. Und er fiel dort durch eine höchst ungewöhnliche Bibelkenntnis auf. Aber ansonsten erfahren wir nur, dass er bei seinen Eltern in Nazareth lebte. Wahrscheinlich hat er das Handwerk seines Vaters gelernt, die Schreinerei. Der Vater war Zimmermann. Indirekt erfahren wir auch, dass Jesus unverheiratet war. Heirat war bei den frommen Juden geradezu eine religiöse Pflicht. Und das Heiratsalter für Männer war so zwischen 18 und 20. Also Jesus war da schon 10 Jahre unverheiratet geblieben. Und er blieb es auch bis ans Ende seines Lebens. Er hob sich auffällig von den anderen Frommen seiner Umgebung ab. Und indirekt erfahren wir auch, dass Jesus nie ein Mitglied einer religiösen Gemeinschaft wurde. Die Frommen im Volk Israel, die schlossen sich in der Regel alle irgendeiner Gruppierung an. Einer Gemeinde, einer kleinen Gruppe könnte man sagen. Die Pharisäer, die Sadduzäer, die Essener am Toten Meer. Aber Jesus hat sich niemand angeschlossen. Auch das war höchst ungewöhnlich für jemand, der doch so fromm sein wollte und entschlossen war, Gott zu dienen. Wenn man sich das überlegt, dann macht das alles die Frage nur umso dringlicher, warum hat Jesus denn nicht schon viel früher angefangen zu predigen? Mit 18, mit 20. Der hätte das doch gekonnt. Jesus war doch voller Weisheit und Liebe. Warum hat er gewartet, bis er 30 war? Man könnte meinen, er hat ein ganzes Jahrzehnt seines Lebens vergeudet. Ein Jahrzehnt, stellen Sie sich mal vor, ein Jahrzehnt voller Predigten von Jesus über Gott. Ein Jahrzehnt voller Wundertaten, was wir da verpasst haben, bloß weil Jesus die 10 Jahre verstreichen ließ. Schade, denken wir. Genauso musste es sein, dachte Jesus. Jesus wartete, er konnte warten, bis sein Vater im Himmel ihn aus der Versenkung holte. Und das war genau hier und jetzt der Fall. Durch den Täufer Johannes war es zu einer großen Bußbewegung in Israel gekommen. Die Leute strömten von überall her in die Wüste am Jordan, bekannten ihre Sünden, ließen sich taufen. Und Johannes hat ihnen gepredigt. Was hörten sie denn? Wie stellte Johannes sich ihnen vor? Er sagt: Ich bin eine Stimme. Ne, jetzt ist das wieder. Ja, das haben sie jetzt gemacht. Nee. Ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Also, Johannes sieht sich selber nur als Vorläufer, als Wegbereiter. Ich werde den Weg für den Herrn ebnen, das ist der angekündigte Messias. Oder dann, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Im Klartext, Johannes der Täufer kündigt den Messias an. Woher wusste Johannes denn, dass nach ihm noch ein Größerer kommen würde? Das wusste er einmal von dem Engel, der seine eigene Geburt angekündigt hatte, die Geburt von Täufer. Sein Vater Zacharias, ein Priester, war ja im Tempel gewesen und dort war ihm ein Engel erschienen und hatte zu ihm gesagt, jetzt kommt das, er wird vor dem Herrn hergehen. Er wird dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Das ist Johannes der Täufer. Also, er ist ein Wegbereiter, ein Vorbereiter und wird diesem Herrn, dem Messias, ein Volk zuführen, eben durch diese Bußbewegung. Und als Johannes dann auf die Welt gekommen war, da sang sein Vater ein prophetisches Lied. Das sogenannte Benediktus. In Lukas 1 heißt es, du Kind wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Also, Johannes der Täufer wusste, dass nach ihm der kommen würde, der Israel und die ganze Welt erlösen würde. Und dann kommt noch was. Er hatte diese Informationen noch aus einer anderen Ecke. Nämlich, Jesus und Johannes der Täufer waren miteinander verwandt. Seine Mutter Maria war eine Verwandte von Johannes Mutter Elisabeth. Und Maria war noch in ihrer Schwangerschaft zu Elisabeth gepilgert und hat dort eine Zeit lang gewohnt und hat ihr alles brühwarm erzählt, was ihr der Engel über diesen ihren Sohn angekündigt hatte. Der Engel hatte gesagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Also Jesus, der Sohn der Maria, würde der angekündigte Messias sein, der König Israels, der Retter der ganzen Welt. Und ich bin sicher, man hat sich in diesen beiden Familien, der von Josef und Maria, der von Zacharias und Elisabeth, immer wieder ausgetauscht über diese sensationellen News. Immer wieder hat man sich diese Aussagen der Engel gegenseitig erzählt, hat über ihre Bedeutung diskutiert, hat sich Mut gemacht, hat die Hoffnung geschürt. Was wird wohl aus diesen beiden Jungs? Johannes wusste, ich werde viele zur Umkehr bewegen. Aber er wusste auch, ich tue das nicht für mich, ich tue das für den, der nach mir kommt. Und Jesus wusste, wenn Johannes auftritt, ist es Zeit für mich, die Ärmel hochzukrempeln. Dann kann es nicht mehr lange dauern, dann habe auch ich meinen ersten Auftritt. Das wusste Jesus. Und sehen Sie, wie er jetzt von dieser enormen Bußbewegung hört, die Johannes ins Rollen gebracht hat, da wusste Jesus, jetzt ist meine Zeit da. Jetzt hat Gott alles für meinen Auftritt vorbereitet. Jetzt geht's los. Deswegen hat Jesus so lange gewartet, ein ganzes Jahrzehnt. Er wartete ab, bis der Vorbereiter auftrat und ihm den Weg ebnete. Und so kommt es also, dass Jesus, wie das unsere Geschichte berichtet, plötzlich am Jordanufer vor dem Täufer steht. Ich will Ihnen nur kurz zeigen, wo sich das abgespielt hat. Traditionellerweise Vielleicht waren Sie schon mal in Israel. Vielleicht ist sogar einer unter uns, der sich im Jordan hat taufen lassen. Das ist sehr beliebt. Und gewöhnlich, jetzt muss ich gucken, dass man diesen Pointer sieht. Wo ist er denn? Hier ist er, ja, jetzt haben wir ihn. Da. Also normalerweise hier ist die Taufstelle gerade unterhalb des Sees Genezareth. Die Stelle Yardenit. Yarden ist das hebräische Wort für Jordan und die Stelle heißt Yardenit. Das ist gerade hier auf der westlichen Seite, also im israelischen Gebiet. Dann gibt es aber noch eine zweite Taufstelle, die heute auch besucht wird und wo Gottesdienste gefeiert werden. Die ist ganz unten am Toten Meer, gerade am Nordende des Toten Meers, und zwar auf der Ostseite, also im heutigen Jordanien. Und diese zweite Stelle, das ist die richtige. Wenn Sie da oben sich am Taufen lassen, macht nichts. Sie sind trotzdem getauft. Sie sind trotzdem getauft, aber die richtige Stelle ist unten. Nämlich hier unten rechts vom Jordan im Osten, da ist der Ort Bethanien. Im Johannesevangelium steht, dass Johannes in Bethanien taufte. Das ist nicht das Bethanien am Ölberg, wo Maria und Martha lebten und Lazarus, das ist ein anderes. Das ist direkt gegenüber von Betabara. Und das ist auch dann auf der Westseite. Ja, und ich zeige Ihnen noch was, ein paar Bilder dazu noch. Hier sehen Sie, das ist die Taufstelle, wo Sie sich vielleicht haben taufen lassen und die gar nicht ganz zutrifft. Am See Genezareth, also am Ausfluss des Jordans vom See Genezareth, Yardenit. Sollte sich hier wieder was tun? Das ist die andere Stelle, die ist ganz unscheinbar. Im Süden, am Jordanlauf, kurz vor dem Toten Meer, von jordanischer Seite her. Na? Ja, und jetzt zeige ich Ihnen noch eine Karte. Das ist die älteste Karte, die älteste kartografische Darstellung, die wir von Palästina haben. Die befindet sich in Madaba. Das ist ein Mosaik in einer Kirche, der St. Georgs Kirche. Also Madaba ist in Jordanien, auf der Ostseite des Jordans. Und wenn Sie ganz genau schauen, dann sehen Sie hier, jetzt bin ich zu weit. Können Sie zurückmachen? Das geht ja hier angeblich nicht. Oh doch. Wer war das jetzt? Also, sehen Sie, das ist Jerusalem hier. Und hier sehen Sie das Tote Meer und da fließt der Jordan ins Tote Meer, sehen Sie? Und hier steht das von der Taufstelle von Bethanien und von Johannes dem Täufer. Das ist hier am Einfluss des Jordans ins Tote Meer auf der Ostseite. Ich mache die Karte mal noch ein bisschen größer. Ja, da haben wir das Gleiche, nur jetzt diesen Ausschnitt direkt. Und wenn Sie jetzt hier, Betabara steht hier und hier oben ist Bethanien und hier steht das mit dem Johannes dem Täufer und hier steht Johannu, also das ist die Taufe von Johannes beim Einfluss des Jordans. Das ist eine ganz alte Karte und die Stelle deckt sich genau mit der, die auch die Bibel angibt. So viel zu dem. Jetzt, da steht jetzt also Jesus vor Johannes. Johannes ist erschrocken. Ich soll Jesus taufen? Den, der größer ist als ich? Den, der heiliger ist als ich? Den König, den Retter? Ich bin doch nicht mal würdig, dass ich ihm die Riemen seiner Sandalen öffne. Alles in Johannes sträubt sich gegen diese Taufe. Wenn überhaupt, dann müsste es umgekehrt sein. Er tauft mich. Ich bin doch der Sünder. Er ist der Sündlose. Ich muss Buße tun. Er niemals. Soll ich denn jetzt die Welt auf den Kopf stellen? Ich denke, so ein bisschen muss Johannes sich vorgekommen sein wie so ein Tutor an der Uni. Die Tutoren, das sind manchmal gar nicht fertig ausgebildete Professoren, sondern das sind manchmal einfach Studenten, die im fortgeschrittenen Alter sind, im fortgeschrittenen Semester. Und die deshalb den jüngeren Semestern beim Studium helfen können. Und dann sitzt also ein Tutor neben dem jüngeren Studenten und hilft ihm. Und plötzlich kommt der Professor rein, höchstpersönlich, setzt sich neben den Studenten und sagt zum Tutor, bitteschön, bring mir doch auch das bei, was du dem anderen da lehrst. Wie bitte? Der Professor sticht doch sowieso uns alle aus. Der weiß das doch alles längst. Steckt da irgendeine Finte dahinter? Und der Tutor wird sich mit Händen und Füßen wehren. Er möchte schließlich sich nicht vor allen blamieren. Sehen Sie, das macht Johannes ganz ähnlich. Fair kann mir helfen. Ja, Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir. Er wehrt sich. Und Jesus? Lässt Jesus sich von Johannes umstimmen? Jesus gab ihm zur Antwort: Lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Lass es für diesmal geschehen. Wenn man genau hinhört, dann heißt das: Johannes, eigentlich hast du recht. Eigentlich stimmt das. Ich müsste dich taufen und nicht du mich. Das ist der Normalfall. Aber heute machen wir eine Ausnahme. Für diesmal, sagt Jesus, für dieses eine einzige Mal vertauschen wir die Rollen. Und ich will dir auch sagen, warum. Weil sich alles erfüllen soll, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Weil wir alles erfüllen sollen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Was soll das denn heißen? Das ist die schwierigste Aussage in dieser Taufgeschichte. Was sagt Jesus damit? Will er sagen, ich muss alle Gebote Gottes erfüllen, die ganze Gerechtigkeit Gottes? Ich muss so leben, wie es in Gottes Augen recht ist? Natürlich, das stimmt. Jesus soll gerecht und richtig handeln. Natürlich soll er gute Taten vollbringen. Nur was hat das mit der Taufe zu tun? Die Taufe, da geht es um Buße und Umkehr. Und außerdem war die Taufe kein Gebot im Alten Testament. Ist also nicht eines der Gebote, die er erfüllen müsste. Ich glaube, wir kommen der Sache näher, wenn wir auf zwei kleine Wörtchen achten. Erstens sagt Jesus nicht, ich muss alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Er sagt, wir müssen alles erfüllen. Es geht nicht nur darum, dass Jesus irgendwelche Gesetze einhält. Es geht darum, dass die beiden, Johannes und Jesus, miteinander etwas machen, was Gott von ihnen getan haben möchte. Das ist eben die Taufe. Johannes soll taufen und Jesus soll sich taufen lassen. Und zweitens sagt Jesus, wir müssen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Erfüllen hat es mit Ankündigung zu tun, mit einem Plan. Matthäus verwendet dieses Wort erfüllen x-mal in seinem Evangelium, und zwar immer wieder dann, wenn ein besonderes Ereignis im Leben von Jesus eintritt, sozusagen eine Schlüsselstelle oder ein Meilenstein, und dann kommentiert er, das geschah, damit sich erfüllte, was die Propheten vorausgesagt hatten. Damit sich erfüllte. Gott hat für alles einen Plan und ganz besonders natürlich für seinen Sohn Jesus. Und Jesus sagt jetzt hier gewissermaßen, ich weiß, dass die Taufe zum Plan meines Vaters gehört. Das erwartet mein Vater von mir. Das ist Teil dieser Gerechtigkeit. Gerechtigkeit hier im Sinn von dem, was Gott für richtig hält in seinem Handeln in dieser Welt. Das ist Teil des Rettungsplans, den Gott aufgestellt hat. Und deshalb darf ich mich nicht davor drücken, mich taufen zu lassen. Und du darfst dich nicht davor drücken, mich zu taufen. Auch wenn dir das noch so fürchterlich vorkommt. Wir beide sollten mit dem einverstanden sein, was Gott heute für uns vorgesehen hat. Wir beide sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. Jetzt verstehen wir zwar diese rätselhafte Aussage etwas besser, aber wir wissen immer noch nicht recht, was denn jetzt die Taufe mit Gottes Rettungsplan zu tun hat. Warum wollte Gott, dass Jesus sich taufen lässt? Streng genommen wird das erst richtig klar, wenn wir die Stimme abwarten, die gleich anschließend vom Himmel spricht. Aber ich will es schon mal ein bisschen verdeutlichen. Im Grunde ist es mit der Taufe wie mit dem Kreuz. Es geht um Stellvertretung. Denken Sie ans Kreuz. Da hängt Jesus. Da leidet Jesus. Da stirbt Jesus. Ist das recht, dass er da hängt? Er hat doch nichts verbrochen. Er hat doch immer nur Gutes getan. Eigentlich sollte ich da hängen. Ich hätte es verdient. Und jetzt hängt stattdessen Jesus dort an meiner Stelle, stellvertretend für mich. Jesus macht sich eins mit mir. Jesus identifiziert sich mit mir so sehr, dass er meine Sünde zu seiner macht und meine Strafe für die Sünde zu seiner. Das steht unnachahmlich knapp und präzise in 2. Korinther 5, 21. Der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Durch seine Taufe stellt sich Jesus genauso zu den Verlorenen. Das hat er nicht erst am Kreuz getan. Die Stellvertretung setzte nicht erst dort an, sondern bereits bei der Taufe. Da hat er sich in die Volksmenge begeben, die Buße tat, hat sich zu den Verlorenen gestellt. Eben er, dieser Freund der Zöllner und Sünder, der Hirte, der dem verirrten Schaf nachläuft und der, wenn es der Notfall fordert, sogar bereit ist, für das Schaf zu sterben. Da steht also Jesus im Jordan und lässt sich unters Wasser drücken. Als müsste er von Schuld gereinigt werden, als müsste er für Sünde sterben. Ist das recht? Eigentlich müsste ich doch dort im Wasser stehen und mich müsste man unterdrücken, bis ich ertrunken bin. Ich bin es doch, der Umkehr nötig hat. Aber sehen Sie, Jesus identifiziert sich so sehr mit mir, dass er für mich und an meiner Stelle ins Wasser steigt. Ich glaube, für Jesus war Taufe sehr direkt mit seinem Tod verbunden. Er hat das zweimal so angedeutet, seinen Jüngern gegenüber. Vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss, und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Da meint er seinen Tod. Das war eben auch so ein Eintauchen in die Welt des Sterbens, ein Untergehen, ein Nicht-mehr-Dasein und das für andere. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Da spricht er von seiner Kreuzigung. Der Gedanke an die Taufe war ein Gedanke an den Tod. Und die Taufe im Jordan, die nahm gewissermaßen diesen Tod vorweg, die symbolisierte das, was Jesus eines Tages erleiden musste. Ist ziemlich schwierig. Ich weiß. Aber die Taufgeschichte ist ja noch nicht ganz zu Ende. Wenn wir weiterlesen, dann wird das mit der Stellvertretung und dem Tod noch deutlicher. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Übrigens, Lukas fügt diesem Bericht noch hinzu, dass Jesus betete, als er aus dem Wasser stieg. Man könnte das sich ganz plastisch so vorstellen. Jesus baut mit seinem Gebet eine Leiter hinauf von der Erde zum Himmel. Seine Worte steigen sozusagen zum Himmel hinauf. Und als Antwort darauf öffnet sich der Himmel, Gottes Stimme spricht zu ihm und der Heilige Geist kommt herunter. Das ist so eine Bewegung hinauf und eine Bewegung herunter. Ganz wunderbar. Wie ging das vor sich? Was spielte sich da ab, als sich der Himmel öffnete? Entstand da ein Riss? Ein Spalt? Ich weiß es nicht. Und ehrlich gesagt bin ich eigentlich ganz froh, dass ich es nicht weiß und dass das hier nicht genauer beschrieben wird. Der Vorgang hat etwas Geheimnisvolles, etwas Einzigartiges, etwas Unbeschreibliches. Was immer sich da optisch abgespielt hat, auf jeden Fall für eine kurze Zeit war diese Barriere zwischen Himmel und Erde beseitigt. Der Himmel öffnet sich und das ist ein Ausdruck dafür, dass jetzt eine ganz spezielle, eine ganz besondere Mitteilung Gottes kommt. Und wie muss man sich denn das vorstellen, dass der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf Jesus herunterkam? Ich weiß es nicht. War das wirklich eine Taube? Oder war das nur etwas, was so ähnlich aussah wie eine Taube? Ich weiß es nicht. Wie immer das war, der Heilige Geist hat sich manifestiert in einer konkreten Gestalt auf sichtbare Weise. Man sah ihn vom Himmel herunterkommen auf Jesus. Ich weiß, das klingt alles irgendwo suspekt. Für uns moderne Menschen klingt das, als könnte sowas überhaupt nicht passieren. Und ich gebe Ihnen recht, sowas kann normalerweise auch nicht passieren. Und wir haben es wahrscheinlich alle noch nie erlebt, dass sowas passiert. Aber das ist eben einzigartig gewesen. So einzigartig wie die Jungfrauengeburt, so einzigartig wie das Kreuz, so einzig war auch diese Schlüsselstelle hier. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, wir können so ein Ereignis nicht wiederholen oder nicht im Labor nochmal produzieren. Es ist eben nicht wissenschaftlich nachweisbar, weil es außerhalb der normalen naturgesetzlichen Vorgänge sich abspielt. Der Heilige Geist kommt auf Jesus herunter. Das heißt natürlich nicht, dass Jesus bis dahin keinen Heiligen Geist hatte. Er hatte den Heiligen Geist von Geburt, er war gezeugt vom Heiligen Geist. Er war ja eine der drei Personen des dreieinen Gottes. Und das heißt auch nicht, dass der Heilige Geist jetzt Jesus helfen muss, die Sünde und die sündigen Neigungen zu überwinden. Jesus hatte keine sündigen Neigungen. Jesus hatte keine Sünde. Was es für Jesus bedeutet, das ist, dass er jetzt wie ausgerüstet wird mit Vollmacht für seine Aufgabe. Mit Kraft ausgerüstet, mit Weisheit, mit Freundlichkeit, mit Geduld, mit Erbarmen, mit Liebe. Dieser Akt, dass der Heilige Geist sichtbar auf Jesus runterkommt, sich auf ihn niederlässt, das ist sowas wie die Ordination von Jesus, seine Einsetzung als Pfarrer, hätte ich fast gesagt. Die Jünger nannten Jesus ja Rabbi. Und Rabbi, das war die jüdische Form von dem, was wir heute den Pfarrer nennen. Das war seine Einsetzung als Pfarrer für ganz Israel, seine Einsetzung als Hirte und Lehrer, seine Einsetzung als Ratgeber und Freund, seine Einsetzung als hoher Priester und als Lamm Gottes. Im Alten Testament wurden ja die Könige gesalbt und die Propheten und die Priester. Und genau das ist Jesus in Personalunion und in Perfektion. König, Priester, Prophet. Und wie er dann nachher nach Nazareth zurückgeht, gleich am Anfang seines öffentlichen ersten Auftritts, da geht er am Sabbat in die Synagoge, lässt sich die Jesaja-Rolle geben und liest aus Jesaja 61 vor, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das ist da passiert. Und alle haben es gesehen, die zuguckten. Der Herr hat ihn gesalbt. Gott hat ihm den Heiligen Geist handgreiflich geschickt. Und schließlich noch die Stimme vom Himmel. Haben nur Jesus und Johannes diese Stimme gehört oder auch alle Umstehenden? Ich weiß es nicht. Haben zwar alle etwas gehört, aber vielleicht nur Jesus und Johannes verstanden, was da gesagt wurde? Ich weiß es nicht. Entscheidend ist, glaube ich, an dieser Stelle einfach, dass Gott zu seinem Sohn spricht. Und zwar ganz direkt, so wie ein Vater mit seinem Sohn redet. Eine kleine Zwischenbemerkung hier, vielleicht, wenn Sie mal zu Hause vergleichen, es kommt ja in allen Evangelien vor, wenn Sie den Bericht bei Markus und Lukas nachlesen, da stellen Sie fest, dass Gott seinen Sohn ganz direkt anspricht. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und hier bei Matthäus heißt es, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Kann man sich fragen, ja, hat sich Matthäus verhört oder ist das falsch überliefert? Warum ist dieser Unterschied da? Was hat Gott denn wirklich gesagt? Beides gleichzeitig geht ja nicht gut. Ich denke, Markus und Lukas haben uns den O-Ton überliefert. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Der Vater hat seinen Sohn direkt angesprochen vom Himmel her. Und warum hat Matthäus das dann geändert? Ich glaube einfach, dass Matthäus andeuten wollte, das ist wahrscheinlich die naheliegendste Vermutung, dass diese Aussage für alle Menschen von ungeheurer Wichtigkeit ist. Als würde Gott sagen, alle mal herhören. Was ich jetzt sage, das müsst ihr alle wissen. Das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich Freude. Das ist nicht nur ein Tête-à-tête zwischen Jesus und mir, sondern das betrifft die ganze Welt. Und deswegen formuliert das Matthäus so. Das ist meine Vermutung. Für die, die sich irgendwie theologisch ein bisschen schon weitergebildet haben, das ist bei Matthäus die sogenannte ipsissima vox und nicht die sogenannten ipsissima verba. Wenn jemand damit was anfängt, okay, sonst kann er es nachschlagen bei weiß nicht wo. Also, die Bibel hält sich ja auffallend zurück, wenn es um Gefühle geht. Meistens berichtet sie ziemlich trocken, was da so abläuft und überlässt es uns Lesern, sich vorzustellen, was die Akteure dabei empfinden. Und wenn ich mir vorstelle, was Jesus in dem Moment empfunden hat, ich glaube, dieses Erlebnis hat ihn über alle Maßen glücklich gemacht, ihn über alle Maßen ermutigt. Denken Sie mal, Jesus hat vor 30 Jahren sein Vaterhaus verlassen. Den Himmel, ich rede nicht von Nazareth, den Himmel mit all seinen Herrlichkeiten. Sein Zuhause, wo es keine bösen Gedanken gibt, kein böses Wort, keine bösen Taten. Er hat es auf sich genommen, ein Mensch zu werden, umringt von Menschen, die selbstsüchtig dahin leben, die finstere Pläne schmieden, die sich zanken, denen ihre Mitmenschen gleichgültig sind, die kaum einmal nach Gott fragen. Das muss für Jesus ein ungeheuerlicher Abstieg gewesen sein. Und jetzt soll er ganz offiziell, ganz öffentlich seine Tätigkeit beginnen. Wenn ich rein menschlich denke, müsste ich mir überlegen, ist er dieser Aufgabe gewachsen? Vielleicht hat Jesus so überlegt, er war ja auch ganz Mensch, bin ich dieser Aufgabe gewachsen? Dem Ansturm der Leute, den Anfeindungen meiner Gegner, ob ich die richtigen Männer finde, die ich zu meinen Jüngern und Aposteln machen soll, ob ich so reden und handeln kann, dass das Volk merkt, das ist wirklich der Messias, unser Messias, der versprochene Retter. Ob ich die Kraft haben würde, mich gefangen nehmen zu lassen, mich auspeitschen und kreuzigen zu lassen. Ob ich bereit bin, das Opferlamm Gottes zu werden und die Sünde der ganzen Welt wegzutragen. Hier am Jordan steht Jesus an einem entscheidenden Punkt seines Lebens. Die Taufe ist eine Schlüsselstelle. Sie stellt eine Weiche. Hier muss sich Jesus sozusagen entscheiden. Steige ich ins Wasser, übernehme ich diesen Auftrag der Stellvertretung oder ziehe ich mich zurück? Und genau da meldet sich, wenn ich das mal so salopp sagen darf, sein Vater aus seiner Heimat und spricht ihm Mut zu. Als würde er ein SMS kriegen, als würde er skypen mit seinem Vater. Er hört ihn ganz direkt. Er spricht ihm Mut zu. Er stellt sich öffentlich zu ihm. Er erklärt, dass er ihn lieb hat und dass er Freude an ihm hat, wenn das mal nicht gut tut. Und nicht damit Jesus und Johannes ganz sicher sind, dass sie es richtig machen, schickt er diese Art Vogel, diese Taube, das ist was für die Augen, und er lässt die Stimme hören, das ist was für die Ohren, die Wahrnehmung ist beteiligt, unsere Sinne sind beteiligt. So können keine Zweifel aufkommen. Sie können sich immer zurückerinnern an das, was sie gehört und gesehen haben. Und jetzt müssen wir uns noch kurz angucken, was diese Stimme denn sagt. Du bist mein Sohn. Sie denken vielleicht, naja, das ist ja irgendwo dann klar. Aber wissen Sie, die Leute, die damals lebten, die wussten ja noch nicht, dass Jesus in diesem einzigartigen Sinn Gottes Sohn war. Und die Leute lebten mit dem Alten Testament. Und es gibt eine Stelle im Alten Testament, in der genau das gesagt wird. Und ich bin sicher, dass die, die zu Hause waren in der Bibel, dann sofort an diese Stelle dachten. Das ist Psalm 2, Vers 7. Dort sagt Gott zu dem König, den er einsetzt, du bist mein Sohn, genau das. Und dort wird von diesem König gesagt, er wird über alle Völker regieren. Und die Juden selber haben diesen Psalm 2 schon sehr bald als einen sogenannten messianischen Psalm aufgefasst. Er sprach für sie vom Messias, nicht einfach von König David oder seinen Erben, sondern vom Messias. Und was sagt Gott jetzt zu Jesus? Du bist dieser angekündigte Sohn, du bist mein Sohn. Du stehst in dieser einmaligen, einzigartigen Beziehung zu mir. Und deshalb bist du der Messias, der König, der Retter. Wer das Alte Testament kannte und die Beziehung zum Messias, da mussten alle Glöcklein klingeln, als dann die Stimme vom Himmel sagte, du bist mein Sohn. Und weiter, was sagt Gott noch zu ihm? Hier, nee, ist das jetzt wieder zu weit gegangen? Okay, weiter sagt die Stimme, an dir habe ich Freude. An dir habe ich Freude. Und auch das erinnert wieder an eine Stelle aus dem Alten Testament. Sehen Sie, das klingt für uns auch wieder fast, normal, das sagt man halt zu seinem Sohn. Aber wieder erinnert das an eine messianische Stelle, und zwar diese hier, Jesaja 42. Ich habe es unterstrichen, wo das steht. Hier ist mein Bevollmächtigter, hinter dem ich stehe, sagt Gott. Ihn habe ich erwählt, an ihm habe ich Freude. Ihm gebe ich meinen Geist, er wird die Völker regieren und ihnen das Recht bringen. Und dieses Kapitel 42 ist der Auftakt für diese sogenannten, in der Theologie sagt man Gottesknechtlieder, also Lieder von einem Diener Gottes, der ihm dienen wird und das Volk Israel zu ihm zurückführen wird. Und diese Lieder vom Gottesknecht, die gipfeln in Jesaja 53. Das ist die Krönung dieser Lieder. Da, wo vom stellvertretenden Leiden und Sterben von Jesus berichtet wird. Wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat Gott unsere ganze Schuld aufgeladen. Und jetzt ist plötzlich klar, was Gott sagen will. Jesus ist dieser Diener Gottes, dieser Gottesknecht, den Jesaja angekündigt hat, über viele Kapitel hin. Und der Dienst von Jesus, an dem er Freude hat, dieser Dienst läuft auf dieses Ereignis hinaus, sein Sterben am Kreuz wegen unserer Schuld. Er stirbt und wir dürfen leben. Jesus wusste von Anfang an, dass das sein Auftrag war. Das war ihm damals zu Hause gesagt worden im Himmel. Deswegen musste er auf die Erde. Aber nicht, es ist eine Sache, ob man etwas theoretisch weiß und theoretisch dazu Ja sagt oder ob man es dann auch tatsächlich tut. Und Jesus war bereit. Und er zeigte das, indem er sich taufen ließ und sich dadurch mit uns Menschen identifizierte. In Philipper 2 steht, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Man könnte auch schon sagen, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zur Taufe. Das war der erste Gehorsamsschritt, mit dem er sagte, ja, ich mache Nägel mit Köpfen, ich gehe diesen Weg bis zum Tod am Kreuz. Und sein Vater, Gott, stellt sich zu ihm und versichert ihm, du bist mein Sohn, ich habe dich über alles lieb. Und gleichzeitig hat er ihn mit diesen Worten an seinen Auftrag erinnert, Messias und leidender Gottesknecht zu sein. Und indem er ihm den Heiligen Geist vom Himmel herunterschickt, gibt er ihm ein sichtbares Zeichen dafür, dass Jesus bestens für diesen Auftrag ausgerüstet ist. Das war's eigentlich. Jetzt habe ich nur noch eine kleine Schlussbemerkung, und zwar zu Johannes dem Täufer. Der ist ja an dieser Geschichte auch beteiligt. Wir sollen erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Der Job, den Johannes der Täufer hatte, das war kein einfacher Job. Er musste Menschen auf ihre Gottesferne aufmerksam machen, auf ihren Widerstand gegen Gottes Willen. Fromme Menschen, die dachten, sie machen alles richtig. Und er musste sagen, nein, ihr lauft falsch in die Gegenrichtung. Und er musste sie zur Umkehr aufrufen. Aber weil Gott hinter Johannes stand, wurde daraus eine mächtige Bußbewegung. Aus allen Schichten und Bevölkerungsteilen kamen Scharen von Menschen zu ihm an den Jordan und ließen sich taufen. Viele wurden auch seine Jünger. Die blieben bei ihm, die unterstützten ihn. Man könnte sagen, Johannes schwamm eine Zeit lang auf einer Welle des Erfolgs. Sogar die Pharisäer und Sadduzäer kamen zu ihm. Da war er auch erschrocken, als die kamen. Aber er war nicht erschrocken wie bei Jesus, weil er dachte, der muss doch mich taufen, sondern da war er erschrocken, weil er sagte, die taufe ich nicht. Die sind ja Heuchler. In ihrem Herzen drin wollen sie gar keine Buße tun. Die wollen nur fromm scheinen. Und wenn es alle anderen machen, dann wollen sie nicht hinten anstehen. Aber er schwamm auf einer Welle des Erfolgs. Das ist toll, wenn man so im Mittelpunkt steht, oder? Und wenn man nicht ganz doll aufpasst, dann steigt einem das zu Kopf. Dann fühlt man sich wichtig und immer wichtiger. Ich glaube, es gab eine Sache, die Johannes auf dem Boden hielt. Er wusste, dass nach ihm ein Größerer kommt. Eines Tages würde der Johannes-Boom zu Ende sein und der Jesus-Boom würde beginnen. Ich weiß nicht, ob Johannes sich diesen Tag noch möglichst weit weg wünschte, damit die Welle des Erfolgs noch ein bisschen anhält, oder ob er ihn herbeisehnte. Ich bin sicher, er hat ihn herbeigesehnt. Die Bibel schildert uns Johannes als einen durch und durch edlen und selbstlosen Charakter. Und jetzt steht plötzlich dieser Größere vor ihm. In dem Augenblick, wo er Jesus am Jordan auf sich zukommen sieht, weiß Johannes, jetzt geht mein Dienst zu Ende. Jetzt kommt die Wachablösung. Jetzt werden sich die Menschen von mir abwenden und sich Jesus zuwenden. Das ist schwer, loszulassen, einen Größeren zu akzeptieren, wo doch gerade noch alle einem selber zugejubelt haben. Und die Jünger von Johannes, die empfanden das wirklich schwer. Die kamen zu Johannes und sagten, jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war, in Bethanien, und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch. Und alle gehen zu ihm. Warum kommen sie nicht mehr zu uns, zu dir? Und wissen Sie, was Johannes als Antwort gegeben hat? Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Johannes klammert sich nicht an seine Arbeit, an seine Erfolge. Er bleibt integer, er besteht den Test. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Also, das war sie, diese erste Schlüsselstelle im Leben von Jesus. Jesus hat sie mit Bravour gemeistert. Statt Bravour müsste ich besser sagen, er hat sie im Gehorsam gemeistert, im Gehorsam gegenüber seinem Vater, im Gehorsam gegenüber seinem Auftrag. Indem er sich taufen ließ, erklärte er seine Bereitschaft, sich mit uns Menschen eins zu machen unsere Sünde auf sich zu nehmen, für unsere Schuld zu sterben. Und damit er diesen Weg gehen konnte, hat Gott ihn gelobt vom Himmel her und gesegnet und ihm seine Liebe versichert und ihn mit allem Nötigen ausgestattet. Jetzt wollen wir noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass von deiner Taufe berichtet ist. Sie war dein Schritt an die Öffentlichkeit. Und es war wirklich kein leichter Schritt, denn du wusstest genau, was da auf dich zukommt. Du hast bis ans Ende gesehen und wusstest, dass all die Begeisterung über deine Worte vom Himmel und über deine Wundertaten einmal umschlagen würde in Hass und bittere Feindschaft und dass man dich ans Kreuz nageln würde. Du wusstest, dass der Zeitpunkt kommt, wo du unsere Sünde auf dich laden musst. Du, der nie irgendwas mit Sünde zu tun gehabt hat, sollte sozusagen mit Sünde identifiziert werden. Wie schrecklich das für dich gewesen sein muss, können wir gar nicht ahnen. Aber danke, dass du nicht zurückgeschreckt bist, sondern zielstrebig an den Jordan gegangen bist, dich taufen zu lassen, um uns allen klarzumachen, dass du diesen Weg gehen willst und dass du dann weiter zielstrebig durch Galiläa und Judäa gewandert bist in deinem Auftrag und dann bis nach Jerusalem, bis nach Golgatha. Danke, dass du auferstanden bist. Der Tod konnte dich nicht halten und deswegen können wir mit dir leben, frei von Schuld, in einem neuen Leben. Genau so, wie es bei der Taufe auch dargestellt wird. Wir sterben und wir auferstehen. Amen.